Und ich fand es ganz interessant, so diesen Clip, die finde ich ganz stark, die beiden, ist ein Ehepaar. Und das merkt man denen auch ein bisschen an, ne, dass die so miteinander unterwegs sind, wenn die diese Clips spielen. Aber es ist ja für die auch letztendlich, die möchten ja wirklich was rüberbringen. Und das finde ich so schon sehr entscheidend. Für heute Morgen ist so, manchmal sagt man so, die letzten Worte sind ja so die entscheidenden Worte. Und ich finde es auch entscheidende Gedanke, wer ist wirklich dabei? Wo sind wir dabei? Und warum bin ich dabei, wenn ich sagen kann, ich bin dabei? Und ich glaube, das ist mir ganz wichtig, heute mehr und mehr auch mit Menschen zu reden, auch gerade so in unseren christlichen Dunstkreisen, in denen wir unterwegs sind. Wir hatten es die Woche schon mal angeschnitten, dass manche dann sagen, ja, das kann man ja nicht so wirklich sagen. Also wir sind schon viele Jahre dabei und wir lachen zwar drüber, aber ich habe da einiges mitgemacht. Ich habe Schriftlesung gehalten, ich habe dies und ich habe jenes und ich habe mir auch wirklich Mühe gegeben, also wenn es dann auch einen Himmel gibt, dann werde wohl ich dabei sein. Aber so genau kann man es nicht wissen. Und ich möchte es vorwegstecken, wenn jemand hier sitzt und sagt, also so genau so denkt, dann muss ich Ihnen sagen oder darf ich Ihnen heute Morgen sagen, eigentlich muss ich Ihnen heute sagen, dass Sie eigentlich die ganze Zeit verkehrt gedacht haben. Und wir sagen ja oftmals, oh, wir werden uns noch wundern, wer im Himmel ist. Nee, wir werden uns nicht wundern, wer im Himmel ist. Die Bibel schreibt klipp und klar, wer dabei ist. Es gibt keine Wunder darüber. Es ist nur ein Wunder, dass ein Mensch im jetzigen Leben sagen kann, ich weiß, dass ich da dabei sein darf. Bei dem, was die Frau sagte, es ist echt eine fette Party. Wow, bäh. Und auf das freue ich mich. Und Menschen, die sich auf das freuen dürfen, die haben den großen Vorteil, die müssen hier nicht alles haben auf diesem Planeten. Und müssen hier nicht die letzte Party, nicht noch die letzte Feier auch noch mitgenommen haben, noch das letzte Glück rausgepresst aus dem bisschen Leben. Gerade dies ist nicht eine Vertröstung auf die Ewigkeit, sondern die Ewigkeit, spricht die Bibel davon, die fällt in unsere Herzen hinein. Das, was die Bibel Himmel nennt, fällt in unsere Herzen hinein, in das Leben von Menschen, die im Leben Bewusstes zugelassen haben, dass Jesus Christus Herr über ihr Leben werden darf. Mhm. Danke. Tisch weggezogen. Und dass ja das auch ein Grund ist, wenn wir diese Lieder singen, dass das auch der eine Grund ist, auch zur Zufriedenheit. Letztendlich sollten Menschen, die mit dem lebendigen Gott leben, Menschen sein, die auch ausgezeichnet werden von Zufriedenheit, weil das Leben so ist, wie es ist, aber ich kenne den, der das Leben in der Hand hält. Und das sage ich mir selbst, weil ich merke, wie unzufrieden ich bin und ich weiß, warum ich unzufrieden bin, weil ich das oft vergesse, was da eigentlich wirklich in meinem Herzen ist. Das kann man schnell verdrängen, mit allem Möglichen. Ich möchte anfangen mit drei großen Leuten, für manche bekannt, für manche unbekannt, aber wenigstens einer wird wahrscheinlich bekannt sein. Einer war Philosoph und Materialist, Hobbes hieß der, und er sagte, als es ans Sterben ging, ich tue einen Schritt ins Ungewisse. Der hat nur an das geglaubt, eigentlich, was man sieht und was man halt gerade so irgendwie beweisen kann, was auch so reproduzierbar ist, wenn man das so nennen wollte. Ein anderer, Jean-Paul Sartre, sagte, der hat sich sehr viel lustig gemacht so über den Glauben an sich und auch über den Heiligen Geist. Und er sagte dann mal, ich habe den Heiligen Geist im Keller getroffen und ich habe ihn mit der Rute ausgetrieben. Und jetzt gleiche ich einen Menschen, der keine Hoffnung mehr hat. Das sind so Worte, die hört man oft nicht so. Na, die hört man jetzt nicht im Studium, Philosophiestudium. Das wären ja Worte der Niederlage. Wir möchten schon was Cleveres hören. Weil wenn, dann war ja das ziemlich unclever. Ziemlich unklug. Wenn ich mir den Luxus leiste und sage, ich mache mich über Gott lustig und dann gibt Gott mir noch die Chance unter Umständen eben, wie das der Sartre sagte, letztendlich durch seinen Geist, doch noch in letzten Schritte Umkehr zu tun im Leben und dann treibe ich das auch noch aus. Und dann gleiche ich einem Menschen, der keine Hoffnung mehr hat. Es ist auch überhaupt interessant, wenn wir das Leben von manchen Philosophen studieren würden, wie hoffnungslos die waren. Extrem hoffnungslos. Und sich dann über Hoffnung noch den Kopf zerbrochen haben und über Hoffnungslosigkeit. Und dann gibt es einen Mann, der sagte, ich werde mit Christus auferstehen. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Es gibt nichts Größeres, sagte dieser Mann, als eines Tages das zu sehen, was ich glauben durfte. Christus ist mein Leben und weil Christus mein Leben ist, deswegen ist Sterben mein Gewinn. Ich werde nämlich einfach das sehen, was ich glauben durfte. Das ist alles. Was ich ständig im Herzen getragen habe, das, was meine große Hoffnung war. Und nicht einfach irgendeine Hoffnung. Wenn die Bibel spricht von Hoffnung, dann spricht die Bibel von lebendiger Hoffnung. Eine frohe, freudige Erwartung auf eine Riesensache, die noch kommt. Das ist die biblische Hoffnung. Eine frohe, freudige Erwartung auf eine Riesensache, die noch kommt. Und wisst ihr, das zeichnet normalerweise das Leben von Menschen aus, die von sich sagen, wir sind lebendige Christen. Deswegen kann ich ja nicht schweigen und deswegen muss ich auch nicht schweigen, wenn ich mit Menschen zusammen bin, weil ich möchte niemanden diese freudige, frohe Erwartung auf das, was noch kommt, vorenthalten müssen. Ich möchte doch nicht jemand sein, über den einst mal gesagt wurde, Mensch, du hast so eine Bombensache, ein Riesengeschenk in deinem Leben gehabt und du hast mir das nie gesagt. Nie. Nie. Du hast mich einfach in meinem Leben so dahin leben lassen. Ja, ich wusste jetzt auch nicht, ob ich dir das sagen kann und so. Ich habe immer ein bisschen Angst gehabt vor Ablehnung und ich weiß auch nicht, wie man es auffasst. Und, aber das spielt bei der Botschaft überhaupt keine Rolle. Wie soll das jemand auffassen? Der andere sagt, oh, du bist echt ganz schön komisch im Kopf. Und der andere sagt, das sollte ich mal drüber nachdenken. Wenn es das wirklich gibt, wow, weil ich irgendwie auf der Suche bin. Aber das sollte ich wirklich mal drüber nachdenken. Und es gibt mehr Menschen in dieser Gesellschaft, die sich dann plötzlich mal sagen, das sollte ich mal drüber nachdenken. Und vielleicht solltest du auch mal ein bisschen mehr drüber nachdenken, dann würdest du ein bisschen freudiger schauen in diesem Leben. Wenn du mehr darüber nachdenken würdest, über diese freudige, frohe Erwartung, die noch da ist. Oder ist sie gar nicht da? Oder haben wir es uns nur eingeredet? Und ich muss dann dieses Hoffnungswort immer wieder rausholen, wenn es dann ziemlich hoffnungslos aussieht. Oder weil ich ja irgendwie Christ bin und ich bin ja irgendwie dabei, da muss ich ja auch davon reden irgendwie. Und das ist gefährlich. Das ist ganz gefährlich. Gott hat keine Enkelkinder, sagt man einfach so platt dahin. Wisst ihr, man wird nicht Gottes Kind, weil ich halt in einer christlichen Familie aufgewachsen bin und die waren da schon immer eigentlich so in der Stunde und dann später dann Krishona und dann haben wir, ja gut, dann, naja, ganze Karriere so durchgemacht, nur so Kinderstunde und Jungschar und Teenagerkreis und dann Jugend und dann habe ich auch mitgearbeitet, weil dann hieß es ja, brauchen wir auch Mitarbeiter und man soll ja auch seine Liebe zu Gott erweisen, indem man mitarbeitet und dann habe ich das dann auch gemacht. Ich meine, ich habe dann auch so, ich habe auch eine christliche Frau geheiratet und wir haben da unsere Kinder auch echt christlich erzogen. Und ich habe da mal schon schwer vorgenommen, so auch wirklich christlich zu leben an meinem Arbeitsplatz. So, wenn ich, ja klar, wenn ich jetzt so ehrlich bin, ich meine, ich bin ja kein Pastor und ich habe da jetzt auch natürlich nie was gesagt und so, aber ich habe da schon versucht, da so als dieser Prokurist da die Dinge immer ordentlich auszufüllen. Also, aber da muss ich kein Christ sein, um das ordentlich auszufüllen. Das sagt manchen Menschen der gesunde Menschenverstand. Füll es lieber ordentlich aus. Dann hast du die große Chance zum Aufstieg. Und in dem auch, in dem Bereich, wenn ich das einholen will, dieses füll es lieber ordentlich aus, dann hast du die große Chance zum Aufstieg. Frag dich lieber ordentlich mal, wer bin ich eigentlich wirklich? Wie sieht dieses Leben wirklich aus? Wo wird es enden, dieses Leben? Weil dann hast du die große Chance zum Aufstieg. Unter Umständen, wenn ich hier sitze und sage, ehrlich gesagt, hoffnungslos. Ehrlich gesagt, ich wünschte mir. ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ehrlich gesagt, genau so war meine Karriere, genau so. Bin einfach mitgenommen worden. Und gut, ich bin auch dankbar dafür und es ist nichts Schlechtes, weil das hat mich natürlich vor mancher Dummheit bewahrt. Das sind dann manches Mal Menschen, die sagen, hätte ich doch bloß mal im Leben eine Dummheit gemacht, damit ich mal wüsste, wie das ist, wenn man so lebt und so lebt. Ich glaube ganz fest, weil wir arbeiten oder haben sehr viel mit jungen Amerikanern gearbeitet bei unserem Bodenseehof, die aus riesen Mega-Gemeinden kommen, 6.000 Leute, 15.000 Leute, 30.000 Menschen zum Gottesdienst, die auf einen Bibelcamp nach dem anderen waren als Kinder und dann Mitarbeiter und dann Missionseinsätze und dann plötzlich kommen und sagen, ich weiß gar nichts, nichts. Ich war immer nur mitgerissen. Ich war immer nur mit dabei. Das war eigentlich immer nur die Entscheidung der anderen. Und weil ich eben in diesem Dunstkreis aufgewachsen bin, war ich eben mit dabei. Und jetzt denke ich plötzlich mal drüber nach, 6 Monate meines Lebens, und stelle fest, diese Hoffnung, diese freudige, frohe Erwartung auf den Himmel habe ich nicht. Ich stelle fest, ich kann das nicht über meinem Leben sagen, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Ist es nicht? Es hat Dietrich Bonhoeffer extrem bewegt, als er das erste Mal in den Vereinigten Staaten war und das erste Mal damals in eine Gemeinde ging von Afroamerikanern und dort war. Und dann hat er auch festgestellt, wie die ihre Leute beerdigen. Das ist für die eine Party. Da läuft die Blaskapelle vorne weg. Da tanzen die und wippen und freuen sich, weil der oder die hat es endlich geschafft. Und es hat ihn bewegt, nachdenklich gemacht. Selbst ihn, diesen großen Theologen, plötzlich hat er überlegt, damals bei diesen simplen Menschen, so wie es beschrieb, was bewegt die eigentlich? Und er merkte ja auch, durch alle Theologie der Welt und alle Dogmatik, die man so hat, und klare Lehre, reine Lehre, verkehrte Lehre, komische Lehre, kann eine Leere entstehen im Herzen, weil ich halte mich nur an eine Leere fest. Über irgendetwas. Und das kann ich sogar klar beschreiben, das Etwas. Nur ich muss dastehen und sagen, ich habe das überhaupt nicht, dieses Etwas. Ist nicht da. Ist nicht da. Und deswegen ist es heute Morgen ein wunderbarer Morgen, weil der auferstandene Christus uns aufmerksam machen möchte, nochmal darüber, auf das, was wirklich zählt. Tod ewig währt am längsten. Eben, ich war ein guter Mensch. Es wird schon einen Himmel geben. Und wenn es einen Himmel gibt, dann werde ich schon dabei sein. Es gibt Menschen mehr und mehr in unserer Gesellschaft, auch in unserer christlichen Gesellschaft, die glauben mehr an diese ganze Sache mit Reinkarnation. Vielleicht haben die doch recht, dass wir da irgendwie, vielleicht war ich ja doch mal meine Urgroßmutter. Ja, ich fühle mich irgendwie so. Ich habe da immer so Bilder und plötzlich kommen Menschen bei uns mehr und mehr auf solche Gedanken. Oder das Aufgeben in nichts, im Nichts. Es ist auch interessant, dass man sich eigentlich 80 Jahre abplagt und dann eigentlich diese 80 Jahre, also wenn wir 80 Jahre überhaupt haben, diese 80 Jahre abplagt und dann plötzlich von sich sagt, boah, ich gehe auf im Nichts. Also es war eigentlich alles nichts. Nichts. Ist eigentlich auch ein komplizierter Gedankengang, für was dann 80 Jahre ablagen. Für was 80 Jahre irgendwie ein bisschen Mühe geben. Oder manche sagen heute auch so, manche ein bisschen spaßig, manche tatsächlich aus Ernst, ich will gar nicht in den Himmel. Es gibt gewisse Ausformungen in unserer Gesellschaft von Menschen, die auch die Bibel verteilen, die sagen, ich will gar nicht in den Himmel. Weil den gibt es gar nicht. Dann gibt es andere, die sagen, ich will gar nicht in den Himmel, ich will lieber einen Kasten Bier haben, meine Karten mitnehmen und dann gehe ich lieber in die Hölle und spiele mit meinen Kumpels Karten. Gibt es auch solche Antworten, tatsächlich. Und jemand, der mir mal so eine Antwort gegeben hat, den habe ich die Hölle einfach mal erklärt, wie sie wirklich ist, also wie die Bibel das beschreibt. Ich weiß nicht, wie sie ist, die Hölle, aber wenn wir die Welt ein bisschen anschauen, dann können wir uns einigermaßen vorstellen, wie das dort sein kann. Und das in alle Ewigkeit. In alle Ewigkeit. In alle Ewigkeit, ohne Ende. Endlos Tränen, endlos Geschrei, endlos Geplärre, endlos Ungerechtigkeit. Endlos Friedlosigkeit. Und da gibt es dann nicht mehr die Nischen, dass man einmal zur Ruhe kommt. Endlos Ruhelosigkeit. Das ist Hölle. Da hat man kaum Zeit, sein Kastenbier auszutrinken und Karten zu spielen. Da ist man nur gejagt. Nur gejagt. Da gibt es keinen Frieden. Da ist das, was wir eben in dieser Welt heute erleben und sehen und hören und in den Nachrichten kontinuierlich eingespielt bekommen, potenziert nochmal. Unendlich. Da gibt es keine Bildsequenzen mehr dazwischen. Das ist ein fortlaufendes Bild von Hoffnungslosigkeit. Das ist Hölle. Und ein fortlaufendes Bild von, ich kann das nie mehr gut machen, ich werde da nie mehr, da gibt es keinen Weg zurück. So point of no return. Und das ist die Frage, ob du das wirklich willst. Und die Person, eine davon wenigstens, die hat dann gesagt, so habe ich mir das auch nicht vorgestellt. Aber das sind doch manchmal einfach so unbedachte Daher sagen, die habe ich auch mal irgendwo gehört und dann babbel ich das halt einfach nach. Und das ist auch das Gefährliche, ihr Lieben, heute Morgen, wenn ich das, ich sage es einfach mal so, einfach nachbabble. Dieses, auch die christlichen Glaubensbekenntnisse, dieses im christlichen Sein, im christlichen Mitarbeit und wir machen nur alles so christlich und machen und tun. Das ist gefährlich, wenn ich das einfach so nachbabble, weil es halt, naja, das ist halt so, das ist doch gut. Aber es ist nie wahr geworden in meinem Leben. Nie. Und es kennzeichnet sich davon, dass ich, wenn ich jetzt frage, wo werden Sie die Ewigkeit verbringen? Wo? Und wir wissen nicht, wann es aus ist. Und das ist keine Angstmache, das ist Realität. Wo werden wir diese Zeit verbringen, wenn wir hier die Augen zumachen? Und wenn ich mir heute Morgen sagen muss, ich wünschte, es gäbe einen Himmel für mich. Ich weiß nicht, ob ich dort die Ewigkeit verbringen würde. Dann ist es sicher, dass ich diese Gewissheit eben nicht im Herzen habe. Und wenn es einen Himmel gibt, warum sollten sie die Ewigkeit dort im Himmel verbringen? Warum? Ich meine, das ist mir immer so gesagt worden. Schon so. Ich habe mich sogar schon 20 Mal für Jesus entschieden. Weil die sagten, machen wir das lieber besser. Das ist mir schon eigentlich so in die Kinderstube gelegt worden. Entscheide dich bloß für Jesus, weil sonst wird es heiß später. Also wir wollen es doch alle wiedersehen später. Kannst du dir vorstellen, ohne deine Oma die Ewigkeit zu verbringen? Boah, schrecklicher Gedanke. Nee, kann ich nicht. Dann entscheide ich mal lieber für Jesus, weil alle die, die sich für Jesus entschieden haben, die werden die Oma wiedersehen. Schlechte Motivation, sich für Jesus zu entscheiden. Weil ich habe mich nicht für Jesus entschieden, sondern ich habe mich dafür entschieden, meine Oma wiederzusehen. Schlechte Entscheidung, mich für Jesus zu entscheiden, nur nicht, um in der Hölle zu landen, weil ich habe mich dafür entschieden, lieber klimatisierte Räume zu haben, als unklimatisierte Räume zu haben. Das war alles, warum ich mich dafür entschieden habe. Und irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen, auf ewig gequält zu werden. Das will ich auch nicht. Also dann lieber immer Frieden. Also es war jetzt nicht die Entscheidung, wow, das ist das Größte, was man machen kann, dass Jesus wirklich mein Herr ist. Nee, das ist das, eigentlich das Klügste, was man machen kann. Das ist das Klügste. Oh, oh. Also da den Sommer hier, den kann ich sowieso kaum ertragen. Und wenn ich dann denke, das ist dann für alle Ewigkeit. Immer so heiß, wie das manchmal so gesagt wird. Na, dann lieber Himmel. Und. Aber wenn heute jemand sagen kann, weil ich weiß, Jesus hat mich gerufen, ich kann es überhaupt nicht erklären. Ich kann es nicht erklären, dass plötzlich Gottes Stimme in mein Leben fiel und mir sagte, du bist mein geliebtes Kind. Ich kann es gar nicht erklären, wie das kam, dass plötzlich das in mein Leben fiel und mir die Augen aufgingen. Mir fehlt ja diese Liebesbeziehung zu Jesus Christus. Die fehlt mir. Und die habe ich versucht zu kompensieren mit jeder Menge guter Taten, mit jeder Menge guten Willen, mit jeder Menge guter Anstrengung. Ich bin sogar in die Gemeindeleitung gewählt worden. Ja, ist es nichts? Nee, ist nichts, sagt Jesus, nichts. Nichts. Wenn du mich nicht liebst. Dann war es nichts, dann war es vielleicht sogar noch eine große Lüge in deinem Leben. Nochmal so ein Nagel, der das befestigt hat. Das wird vielleicht schon irgendwie werden. Und du wirst nicht mehr näher dem Himmel kommen, indem du noch mehr Bibel liest, noch mehr betest, noch mehr dein Leben veränderst. Entweder ist der Himmel da oder er ist nicht da. Und er ist da, wenn Jesus da ist. Weil dann bricht Gottes Reich an in unserem Leben. Und die Bibel spricht darüber ganz offen über diesen Himmel, diese Gegenwart Gottes. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Das wird es alles hier eines Tages nicht mehr geben, ihr Lieben. Das wird es nimmer geben. Auch wenn die Amerikaner immer noch kommen und sagen, wow, ihr habt Häuser, die sind 1000 Jahre alt. Und die sind 5000 Jahre alt. Oh, jo, gewaltig, ey. Aber es wird alles eines Tages weg sein, auch wenn es unter UNESCO-Weltkulturerbe fällt. Weg. Weg. Es wird es nicht mehr geben. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Das ist Himmel. Letztendlich der Urzustand wiederhergestellt. Ganz am Anfang der Bibel lesen wir, und Gott ging im Garten spazieren. Er war unter seinen Menschen, die er kreiert hat. Und da war keiner dabei, der sich geschämt hätte vor diesem Gott. Da war auch keiner dabei, der Angst gehabt hätte vor diesem Gott. Das war für die normal, das war schön. Und ich glaube, wenn wir Adam und Eva fragen könnten jetzt, da können heute die Menschen dazu stehen, wie sie wollen zu Adam und Eva. Ne? Das Interessante ist, dass die Wissenschaften mehr und mehr dahin gehen, dass wir tatsächlich alle Menschheiten einen Ursprung haben. Und die Geschichte mit den Affen ist ja auch schon lange überholt, auch wenn sie bei uns in den Schulbüchern noch steht. Wir brauchen halt ein bisschen lange. Aber der Urzustand wird wiederhergestellt. Und Gott selbst lebte unter ihnen. Da war nicht die Not, sich vor Gott zu verstecken, auch nicht die Not, sich Gott irgendwie vorzustellen, sondern er lebte unter ihnen. Und es war kein unangenehmes Gefühl, sondern das war das angenehmste Gefühl, das wir Menschen uns nicht mal vorstellen können. Null. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Wie schön es ist, dass Gott unter seinen Menschen wohnt. Das ist Himmel. Das ist Himmel. Weil, wo die Gegenwart Gottes ist, da ist Friede, da ist Freude, da ist Gerechtigkeit. Der Apostel Paulus beschreibt es mal in der Bibel, dass das Reich Gottes nicht aus Essen und Trinken besteht. Also wir dürfen essen und trinken, das ist kein Problem, das werden wir nachher höchstwahrscheinlich tun. Aber das besteht, wir denken ja, okay, also Essen und Trinken hält den Leib zusammen. Ja, und wenn wir das haben, dann können wir froh sein. Was können wir froh sein, dass wir einen gefüllten Kühlschrank haben? Mensch, was müssten wir dankbar sein? Der Apostel Paulus wird sagen, das Reich Gottes besteht nicht aus dem. Das wird euch gar nicht mal zur Dankbarkeit bringen, sondern zur Dankbarkeit wird euch bringen, wenn Gottes Friede, Freude und Gerechtigkeit sich breit macht in eurem Leben. Das ist Reich Gottes. Nicht Menschengerechtigkeit, nicht Selbstgerechtigkeit, sondern Gottes Friede, Gottes Freude und Gottes Gerechtigkeit. Also alles in Perfektion. Das ist Himmel. Und das sagt am Schluss die Bibel, das wird sein, Gott selbst wird unter seinen Völkern sein. Wir lesen das in Lukas Evangelium, so dieses Weihnachtsevangelium, Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Nicht bei allen Menschen, bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und Menschen, die Gott wohlgefallen, sind die Menschen, die einfach ihr Herz auf Jesus Christus gesetzt haben. Auf das Blut, das vergossen wurde am Kreuz von Golgatha für die Schuld der ganzen Welt. Die nicht ihr Herz darauf setzen, ich habe auch mitgearbeitet, ich habe dies gemacht oder eben, ich war auch ein guter Mensch. So schlimm jetzt wie die war ich nicht. Also ich war ja kein Massenmörder. In der Ewigkeit, in Gottes Reich, werden auch Massenmörder dabei sein. Da werden Vergewaltiger dabei sein. Da werden Schwerstdrogensüchtige dabei sein. Wenn sie gesagt haben, ich werde mit dem Leben nicht mehr fertig. Jesus, wenn es möglich ist, erbarm dich über mich. Nimm mich Sünder an. Nimm mich Sünder an. Das ist die einzige Voraussetzung, um dabei zu sein. Nimm mich Sünder an. Und ich habe das jetzt mal so ein bisschen überspitzt, weil es ja das ist. Wir haben ja auch so eine gewisse Kategorie. Also wer würde denn dabei sein? Wer? Also der bestimmt nicht. Und die auch nicht. Und eben, wie ich am Anfang sagte, wir werden uns alle noch wundern, wer da dabei ist. Nee, wir werden uns nicht wundern. Weil eben das Wort Gottes ist uns gegeben, damit wir uns nicht wundern müssen, sondern eigentlich nur wundern können über Gottes Liebe zu mir. Ich kann nur staunen über deine Liebe zu mir. Das ist das einzige Wunder. Das ist das einzige, über das ich mich wundere. Dass du mich liebst. Dass du dein Blut für mich vergossen hast. Dass du mich nicht in meinen falschen Gedanken hast leben lassen. Sondern dass du mich wirklich aufgeweckt hast aus meinem tiefen Schlaf der Selbstgerechtigkeit. Und mir nicht die Hölle heiß gemacht hast, sondern mir das Leben geoffenbart hast. Mir deutlich gemacht hast, um was es wirklich geht, Jesus. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Das ist Himmel. Das ist Himmel. Deswegen versuchen wir Menschen natürlich, den Himmel auf Erden zu kreieren. Und das haben uns dann diese Afroamerikaner voraus und all die anderen, die so leben, die wissen, das ist das ganze Elend hier ist überwunden. Die Person, die jetzt gegangen ist, die ist uns vorausgegangen. Und deswegen feiern wir ein Fest. Deswegen können wir fröhlich sein über allen Tränen. Deswegen, weil eben der Tod nicht das letzte Wort ist. Und das machen die natürlich auch nicht bei Hinz und Kunz, sondern bei denen, die eben im Leben sagte, Jesus sei mir Sünder gnädig. Sei mir Sünde gnädig. Sei mir selbstgerechten Menschen gnädig. Sei mir gnädig, der sich auf all seine Errungenschaften beruft und auf seine Gerechtigkeit und seine Möglichkeit, sein Leben selbst irgendwie ordentlich zu gestalten, ganz anders als die unordentlich in dieser Welt. Wer will schon so eine qualmende Tande im Himmel haben? Niemand. Da gibt es auch keine Raucherecke, weil da muss keiner mehr rauchen in der Ewigkeit. Das ist das Tolle. Weil da ist der Mensch wieder so, wie er gedacht war. Das ist Himmel. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Das herrscht dort nicht mehr, sagt die Bibel. Das gibt es dort nicht mehr. Aber die, die sich haben nicht einladen lassen, wie das herrscht es, die werden davon beherrscht, von diesen Gedanken. Und die müssen diesen Gedanken irgendwie entfliehen. Irgendwie. Und die Bibel spricht weiter und sagt, und es kam zu mir einer der sieben Engel, welche die sieben Schalen hatten, die mit den sieben Plagen gefüllt waren, und redete mit mir und sprach, komm, ich will dir die Frau, die Braut des Lammes zeigen. Und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam, welche die Herrlichkeit Gottes hat. Das ist Himmel. Und ihr Lichtglanz gleich dem köstlichsten Edelstein wie ein kristallheller Jaspis. Und sie hat eine große und hohe Mauer und 12 Tore und an den Toren 12 Engel und Namen angeschrieben, nämlich die der 12 Stämme der Söhne Israels. Vom Osten her gesehen 3 Tore, vom Norden her 3 Tore, von Süden 3 Tore und vom Westen 3 Tore. Und die Stadt bildet ein Viereck. Und der Baustoff ihrer Mauer war Jaspis und die Stadt war aus reinem Gold, wie reines Glas. Das ist Himmel. Da ist Reinheit, da ist Klarheit, da ist keine Unwahrhaftigkeit. Wer wird dort dabei sein in diesem Himmel? Und er sprach zu mir, es ist geschrieben, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben und ich werde sein Gott sein. Und er wird mein Sohn sein, die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräuel befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner. Was die Bibel damit aussagt, ist, die daran festhalten, die das als das Ziel ihres Lebens erklären. Nicht die, die drüber traurig sind und sagen, was wäre ich dankbar, wenn Gott, du mich davon befreien kannst. Aber die, die dabei gar nichts finden, dass sie so leben, wie sie leben. Und alle Lügner, die auch sagen, das gibt es überhaupt nicht, das braucht es überhaupt nicht. Ihr Teil wird in dem See sein, der vom Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Aber die, die dabei sein werden dort, das werden die sein, die überwunden haben. Und die Bibel sagt an einer Stelle, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwindet. Und nicht unser Glaube daran, das wird schon irgendwie mal besser werden. Der goldene Herbst kommt auch noch, sondern unser Glaube an den auferstandenen Sohn Gottes, an Jesus Christus. Unser Glaube daran, dass er tatsächlich am Kreuz von Golgatha für die Schuld, für die Schande, für die Scham, für alles Leid und Geschrei dieser Welt gestorben ist und sein Blut vergossen hat. Das ist der Glaube, den die Bibel meint. Und nicht der Glaube, der dann eingeredet wurde, glaubt es mal besser, weil sonst wirst du da nicht dabei sein. Sondern der Glaube, der mir wirklich ins Herz gegeben wurde vom lebendigen Gott. Dieses Geschenk, nicht dieses Muss. Du musst es glauben, sonst. Sondern dieses Darf. Ich darf das glauben. Das ist echt ein Ding. Ich kann es euch gar nicht erklären. Ich darf das glauben. Und dafür muss ich mich ja auch nicht entschuldigen. Ich muss mich eher entschuldigen, dass ich dir das noch nie gesagt habe. Dafür muss ich mich entschuldigen. Weil das die größte Sache ist, die es gibt. Und du darfst dabei sein, wenn du dir diesen Glauben schenken lässt vom lebendigen Gott. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden, denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht. Ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören, bei seiner Wiederkunft. Die Bibel ist da klar, danach die, die Christus angehören. Und nicht einer christlichen Religion angehören. Einer christlichen Gemeinde angehören. Christliche Riten befolgen, sondern die, die Christus angehören. Und das weiß ich im Herzen, ob ich Christus angehöre, weil das sagt die Bibel, dass das Zeugnis des Geistes Gottes, der Geist Gottes gibt Zeugnis mit unserem Geist, sagt die Bibel, dass wir Gottes Kinder sind. Also ich kann das wissen. Ich bin ein Kind Gottes und es kann mir niemand nehmen. Und ich bin ein Kind Gottes, weil Gott mir die Augen geöffnet hat. Und die werden dabei sein. Die Bibel sagt, und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wird er in den Feuersee geworfen. Also es gibt ein Buch des Lebens. Und es gibt Menschen, die sind eingeschrieben in dieses Buch und es gibt Menschen, die sind nicht eingeschrieben. Und die Bibel beschreibt es, die sind eingeschrieben in das Buch des Lebens, die sich haben erretten lassen durch das Blut von Jesus Christus. Die sind eingeschrieben. Und eben, wir hatten das schon gesagt, ne? Wie kann ich da sicher gehen? Jesus Christus sagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kommt niemand zu Gott. Jesus sagt mit einer Sache, ich bin deine wahre Wahrheit. Nicht eine von vielen, ich bin die wahre Wahrheit. Ich bin dieser eine wahre, wahrhaftige, treue Gott. Ich bin der Weg. Jesus Christus sagt mit diesem Wort aus, ich bin deine Bestimmung. Nicht ich zeige dir irgendeinen Weg, sondern ich bin der Weg. Ich bin diese Bestimmung. Und ohne mich wird niemand zum Vater kommen. Und deswegen werden in der Ewigkeit Menschen dabei sein, die haben noch die letzte Zigarette ausgedrückt. Das war ein bisschen lustig dargestellt, ne? Weil es ja in unserem Denken gar nicht so reinpasst. Aber es spielt ja keine Rolle, was ich ausgedrückt habe. Das Einzige, was eine Rolle spielt, was Gott mir ins Herz reingedrückt hat. Und wenn das nicht reingedrückt ist, du bist mein geliebtes Kind. Ich habe dich erkauft mit meinem Blut. Du gehörst mir. Und nichts und niemand würde ich jemals mehr aus meiner Hand reißen. Wenn das nicht reingedrückt ist ins Herz, dann werde ich nicht dabei sein. Wenn es reingedrückt ist ins Herz, dann darf ich mich freuen. Und darum soll es heute Morgen natürlich noch zum Schluss gehen nochmal. Ich möchte euch alle einladen, jetzt nochmal kurz still zu werden. Jetzt können wir so sagen, in mein Herz zu hören oder wie auch immer. Aber wo werde ich sein, wenn ich die Augen hier zumache? Und wenn ich meine, ich muss im Himmel sein, warum eigentlich? Und wenn die Antwort nicht ist, allein wegen deiner Liebe, Jesus, allein wegen deines Blutes, dann ist heute Morgen die Chance, nochmal umzukehren. Und ich würde es gleich dann nochmal erklären. Aber werden wir still und bedenken das. Herr Jesus, du siehst uns, du kennst uns und du weißt, wer auf was baut und setzt.
Dir können wir nichts vormachen. Du bist der ewige Gott, der uns einlädt in Gottes neue Welt. Eine Welt, die wir uns nicht gestalten müssen, sondern die gestaltet ist von dir allein. Eine Welt, in der wir nicht Frieden produzieren müssen, sondern eine Welt, in der dein Friede herrscht, deine Gerechtigkeit, deine Freude, deine Klarheit, deine Wahrheit, deine Aufrichtigkeit. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass du sprichst in unser Leben. Und du sagst mal, du lebst und du willst, dass wir auch leben. Aber du sagst uns auch deutlich, wer leben wird, die dir deinen Worten wirklich geglaubt haben im Leben und sich auf nichts anderes verlassen haben, als auf die Kraft deines Blutes, vergossen am Kreuz von Golgatha, zur Vergebung aller Schuld. Die, die das Zeugnis des Heiligen Geistes im Herzen tragen, dass sie Gottes Kinder sind. Ich kann dich nur bitten, dass du das heute Morgen in unsere Herzen schreibst, in die Herzen, die es noch nicht haben, Herr, dass du dich erbarmst. Und so danke ich dir, dass du uns kennst und siehst. Und so, Herr, dass du Menschen rufst. Und ich möchte es gerne bitten, dass wir einfach die Augen geschlossen halten und diejenigen, die sagen, genau das merke ich, dass Gott mich ruft. Ich möchte einfach mal kurzes Handzeichen bitten. Ich danke. Herr Jesus, ich danke dir, dass du gesprochen hast und gerufen hast. Und dass du diese Herzen siehst und dass es eben nicht viel braucht, als Gott sei mir Sünder gnädig. Und dass du dieses Schreien wahrnimmst und annimmst und ernst nimmst und Leben jetzt schenkst. Vergebung. Freude. Freudige Zuversicht, Erwartung auf das, was noch kommt. Was jetzt schon da ist. Dein Reich, ausgegossen in die Herzen durch deinen Heiligen Geist. Dir sei Dank dafür. Amen.